Kirche gemeinsam Gott anbeten dürfen. Es ist sehr gut. Und obwohl wir Gott noch nie gesehen haben, ist er doch mitten unter uns. Und die Bibel sagt, keiner hat jemals Gott gesehen und trotzdem ist er so real, so stark und so Wirklichkeit. Und heute möchte ich mit euch eine Seite von Jesus anschauen, von Gott anschauen, die mich wirklich begeistert. Und wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann müssen wir auf Jesus schauen. Und die Bibel sagt, dass der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist, und auf der anderen Seite sitzt der Vater. Also Jesus Christus hat uns gezeigt, wie Gott ist. Und wenn wir uns Gott anschauen, wenn wir uns Jesus anschauen, dann möchte ich zwei Sachen damit bezwecken. Es soll uns helfen, das erste Mal, es soll uns helfen, dass wir in Beziehung zu Gott kommen, mit ihm leben, damit wir ihn anbeten können mit unserem ganzen Sein. Und das zweite ist, wenn wir uns Jesus anschauen, es soll uns auf uns abfärben, dass wir das weitergeben, was Gott uns geschenkt hat. Genau, und heute geht es um Gnade und Wahrheit. Und wenn ich Jesus anschaue, wie er gelebt hat, wenn ich die Evangelien lese und wie er mit Menschen umgegangen ist, merke ich bei mir selber, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Da ist noch ganz viel Wachstumsbereich in meinem Leben. Und direkt an der Stelle, bevor es heißt, keiner hat Gott gesehen, jemals gesehen, heißt es in 1. Johannes 1,17, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Das Gesetz wurde gegeben. Das Gesetz, das ist die Tora, die 5 Bücher Mose, die 10 Gebote, die wurden gegeben, aber Wahrheit und Gnade, die kamen. Und es ist einfacher, was zu geben. Aber selber zu kommen, das ist ein Unterschied. Wenn jemand Geburtstag hat, eine SMS zu schreiben, einen Facebook-Beitrag oder einen Bibelvers ziehen hier, das ist gut. Aber wenn jemand persönlich vorbeikommt und noch ein Geschenk dabei hat und gratuliert, das ist besser. Und bei Gnade und Wahrheit, da ist Jesus persönlich gekommen. Gnade und Wahrheit, das ist Chefsache. Und ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist mit Gnade und Wahrheit. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, das zu verstehen, was es bedeutet, dass es hilft, dass wir dich anbeten können, dass es hilft, dass wir in die Beziehung mit dir hineinkommen und dass das abfärbt und dass wir den Menschen auch mit Gnade und Wahrheit begegnen können. Was bedeutet es, voller Gnade zu sein, wenn du die Wahrheit kennst? Es ist schwierig, gnädig zu sein, wenn du viel über die Person weißt. Also wenn ich beim Hofer bin und einer kommt mir blöd, dann sage ich, okay, Gott, segne ihn und versuch gnädig zu sein. Und wenn sich jemand vorbeidrängelt, dann denke ich, ja, segne dich, Gott segne dich. Ich bin ja Pastor und bin ja Vorbild. Und ich merke, ich bin da so in einem Prozess der Heiligung. Und im Straßenverkehr merke ich schon, es fällt mir schwerer, gnädig zu sein mit den anderen. Aber wehe, wenn einer meiner Brüder oder meiner Geschwister so mit mir umgeht, dann wäre was los. Ich war ja früher Jugendpastor und habe viel mit Jugendlichen zu tun gehabt. Und wenn ich dann zum Jugendlichen gesagt habe, hey, deine Eltern, die sind richtig voll nett, die sind voll cool drauf, dann kam meist, ja, aber du musst erst mal meine Eltern kennenlernen. Es ist schwierig, gnädig zu sein, desto mehr Wahrheit und Tatsachen man von einer Person kennt. Oder wenn man verheiratet ist, man liegt auf der Couch voll gemütlich, endlich mal zur Ruhe zu kommen und eine Frau fragt dich, holst du mir noch bitte was zu trinken? Und schnell ist man am Denken, bin ich dein Sklave oder was? Geh doch selber. oder es sind nur Gedanken. Ich stehe natürlich auf, es sind nur Gedanken. Oder oft habe ich gehört, ah, deine Kinder sind so lieb. Kannst du gerne mal eine Woche haben, meine Miko. So, also wenn man die Personen besser kennenlernt, die Menschen, desto schneller fallen sie in Ungnade und mein Erbarmung, mein Mitleidspegel fällt. Aber Jesus wusste genau, was in den Menschen vor sich geht. Obwohl er die Wahrheit kennt, alle Geheimnisse deiner Gegenwart, deiner Vergangenheit, obwohl er alles von dir kennt, hält es ihn nicht ab, gnädig mit dir zu sein. Jesus ist jederzeit bereit, das volle Maß seiner Gnade auszugießen über dich, egal wie die Wahrheit in deinem Leben aussieht. Und manchmal haben wir so ein Bild vor Augen, dass Jesus so ein ganz aalglatter Typ ist. Einmal so Jesus, der einen so einen Tritt in den Hintern gibt und dann wieder so einer, dann tritt Jesus wieder auf, der dir dann so Streicheleinheiten gibt. So 50% Wahrheit und 50% Gnade. Einmal tritt Jesus als guter Hirte auf, aber auf der anderen Seite steht Jesus da mit erhobenem Zeigefinger oder mit der Peitsche in der Hand. Und wenn wir nicht aufpassen, haben wir ganz schnell ein falsches Bild von Gott bzw. von Jesus. Und Jesus selbst hat niemals versucht, Gnade und Wahrheit miteinander auszuspielen oder es oder gegenüberzustellen. Jesus war jederzeit 100% Gnade und 100% Wahrheit. Er war nie ein bisschen Wahrheit und ganz viel Gnade oder ein bisschen Gnade und ganz viel Wahrheit. So wie Jesus 100% Mensch war, war auch zu 100% Gott. Und das begeistert mich an Jesus. Und stell dir vor, wir würden hier im Oberland so leben, in unseren Ehen, in unserer Gemeinschaft, in unserer Schule, auf unserem Arbeitsplatz, egal wo wir sind. 100% Wahrheit, 100% Gnade. Ich glaube, das wird das Oberland verändern. Gott würde ganz krasse Dinge tun. Und in Johannes 2, 25 steht, er wusste genau, wie es im Innersten des Menschen aussieht. Niemand brauchte ihm darüber etwas zu sagen. Und der Hintergrund, also der Kontext, wo das geschrieben war, war folgender. Jesus war gerade auf dem aufsteigenden Ast. Er hat gerade mit seiner Öffentlichkeitsarbeit angefangen und es lief richtig gut. Er war in Jerusalem und er hat ganz viele Leute geheilt. Es war Passafest, die Stadt war voll und ja, viele Menschen werden geheilt und jeder spricht von ihm. Er war gerade so richtig aufwärts. Und jeder wollte so an seinem Ruhm teilhaben und jeder hat gesagt, hey Jesus, gut, was du machst, du bist so ein guter Mensch und lass mich ein Teil von dir sein, lass uns gemeinsam die Welt verändern, Jesus, ich mit dir. Doch Jesus ist nicht darauf eingegangen, denn es heißt davor, Jesus blieb zurückhaltend. Und warum blieb er zurückhaltend? Denn er wusste genau, wie der Mensch drauf ist. Die Menschen sind vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Und Jesus ist nicht in Begeisterung ausgebrochen, als er ganz viele Leute geheilt hat und die gesagt, hey, wir wollen dir nachfolgen. Denn Jesus kennt die Herzen der Menschen. Und Jesus will keine Fans haben, die begeistert sind von ihm, sondern er möchte Nachfolger haben. Direkt nachdem Jesus gesagt hat, dass er die Menschen genau kennt, kommt Johannes 3. Und Johannes, der Briefschreiber, hat es einfach weitergeschrieben. Da gab es keine Verseinteilung oder Kapiteleinteilung, sondern es war genau das Nächste. Und Johannes, der Briefschreiber, will uns was sagen. Er sagt, niemand braucht Jesus was erzählen, wie der Mensch drauf ist. Aber ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie Jesus ist, wenn er mit voller Gnade und Wahrheit Menschen begegnet. Und schaut mal her, ich möchte euch von Nikodemus erzählen, der Pharisäer war. Und Pharisäer waren eigentlich eine streng religiöse Sekte, die die ganzen Gesetze auf das Gewissen des Volkes luden und die ganz streng mit dem Volk umgehen und die das Volk eigentlich richtig in so religiösen Ketten gelegt hatten und die waren ohne Erbarmen. Denn die Pharisäer hatten das Gebot der Nächstenliebe völlig vergessen. Es ging nur um Regeln in ihrem Leben. Und Nikodemus, das war ein Oberster, das war so ein Anführer von diesen Pharisäern. Und er hat auch mitbekommen, Jesus ist in der Stadt und er heilt ganz viele Leute. Und er entschloss sich, ich würde gerne Jesus treffen. Aber nicht einfach in Jerusalem in der Öffentlichkeit, wenn dann nur nachts, damit mich meine Freunde mit Jesus nicht sehen. Und wenn ich mich mit Jesus treffe, am besten bei Nacht und Nebel mit Kerzenschein. Diese Umstände hat Nikodemus gesagt, die brauche ich, um Jesus zu begegnen, um ihn auszuchecken, um zu prüfen, ob er wirklich der ist, der behauptet zu sein. Und ehrlich gesagt, wenn ich Jesus wäre, nachts habe ich ein Date mit meinem Kopfkissen und nachts schlafe ich. Und es gibt so eine wichtige Regel von Leiterschaft: Du bestimmst als Leiter über deinen Terminkalender und nicht die anderen. Und mitten in der Nacht jemanden zu treffen, auf gar keinen Fall. Und hast du dich schon mal mit jemandem getroffen, dem es peinlich war, sich mit dir zusammen zu sehen? Der sagt, hey Walter, ich möchte dich gern sehen, du bist schon nett und du machst schon tolle Sachen und so, schon viel gehört, aber lass uns bitte 3 Uhr nachts treffen, dass uns ja niemand miteinander sieht. Ist das okay für dich?
Ich würde sagen, nö. Nee, also mit so einem würde ich mich nicht treffen. Aber Jesus sagt, okay, wenn du mich nachts treffen willst, treffen wir uns. Ich habe so einen vollen Terminkalender, meine Heilungen und meinen ganzen Auftritt ist gerade voll im Gange und ist richtig anstrengend, aber gut, ich treffe mich mit dir mitten in der Nacht. Jesus hat Nikodemus zu jeder Zeit gekannt und sie sitzen zusammen und reden über das Reich Gottes. Und in diesem Gespräch fallen die berühmtesten Sätze, die es in der Bibel gibt. Denn in Johannes 3, Vers 16 steht: Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist einer der wichtigsten Verse in der Bibel. Das ist die gute Botschaft, das ist Gnade pur. Jesus ist gekommen, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat, damit er nicht ewig getrennt ist von Gott, damit er nicht in der Hölle landet. Das ist Gnade pur. Gerecht wäre, dass jeder getrennt von Gott lebt, auf ewig hin. Aber Gott sagt, nee, ich hab dich lieb, ich hab dir meinen Sohn geschickt. Und wenn du sagst, hey, ich möchte auch mit Gott Beziehung haben, dann glaub mit ihm und dann bist du die Ewigkeit bei mir. Das ist die Botschaft schlechthin. Und der Kontext ist, Jesus trifft sich mit einem Mann, der ein Feigling war, der versucht hat, auf beiden Seiten gut zu landen. Ihm war es peinlich, Jesus zu treffen. Und Jesus begegnet diesem Mann mit seiner ganzen Gnade und mit seiner ganzen Güte mitten in der Nacht. Und weiter heißt's: Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in der Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis, also sie lieben die Dunkelheit, mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht in das Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Jesus redet nicht nur von Gnade, er redet auch von Wahrheit. Er redet davon, dass es eine Finsternis gibt. Er redet davon, dass Menschen verloren gehen können. Und hey Nico, hier ist alles dunkel. Hier ist eine Kerze. Deine Werke sind böse, Nico. Und Nikodemus ist bewusst geworden, Jesus redet über mich. Er weiß, was in mir abgeht. Er durchschaut mich und sieht mich. Doch all diese Wahrheiten hielten Jesus nicht ab, völlig ihn mit Gnade zu begegnen. Jesus begegnet Nikodemus mit seiner ganzen Gnade, aber sagt auch die ganze Wahrheit. Und für mich in meinem Leben möchte ich es als Vorbild nehmen. Es fällt mir schwer, mit Typen abzuhängen, Zeit zu verbringen, die sich immer auf zwei Gleisen fahren, die nicht ganze Sache machen, die so Spielchen mit mir spielen. Hey, ich möchte mit dir in der Nacht treffen, weil ich so und so. Aber Jesus sagt, hey, ich gehe auf dich ein, ich spiele das Spielchen mit dir, ich treffe mich mit dir. Und ich begegne dir mit meiner ganzen Gnade, aber ich sage dir auch die ganze Wahrheit, wie es ausschaut. Und Jesus war ganz ehrlich. Und später lesen wir in der Bibel, was das Gespräch mit Nikodemus gemacht hat. Jesus wird ja gekreuzigt und er muss begraben werden. Und in der Bibel heißt es in Johannes 19, Josef von Arimathea bringt den Leichnam Jesus ins Grab. Und wer half ihm dabei? Auch Nikodemus, der Jesus am Anfang einmal bei Nacht aufgesucht hatte, war gekommen. Er brachte etwa 100 Pfund einer Mischung von Myrrhe und Aloe mit. Die beiden Männer nahmen den Leichnam Jesus und wickelten ihn unter Beigabe der wohlriechenden Öle in Leinenbinden, wie es der jüdischen Begräbnissitte entspricht. Das Gespräch mitten in der Nacht war sehr erfolgreich. Nikodemus war Zeuge, wie Jesus Christus gestorben und begraben wurde. Und dieses Gespräch hat sein Leben verändert. Er hat in der Nacht ist er gekommen, Jesus zu treffen. Und bei Tage konnte er Jesus begraben, obwohl er als Verräter, Jesus wurde als Verräter, als Sünder am Kreuz ans Kreuz genagelt und das war eigentlich so fast Hochverrat, wer mit ihm sich jetzt weiter einlässt. Es war lebensgefährlich, aber Nikodemus hat sich zu Jesus gestellt und gesagt, ich gehöre zu ihm. Und es ist passiert, weil Jesus Nikodemus nicht verurteilt hat, sondern ihm mit voller Gnade und Wahrheit begegnet ist. Jesus ist so anders. Und wenn wir dann ein Kapitel weiterlesen, gehen, Kapitel 4, das ist eine Geschichte von einer Ehebrecherin. Eine Geschichte, die anders nicht sein konnte. In dem ersten ging es um Nikodemus, dem Gesetzeslehrer, der angeberisch war und der versucht hat, immer die Gesetze einzuhalten. Und in Johannes 4 geht es um eine Frau, die Ehe gebrochen hat. Eine Frau, mit dem die Menschen nichts mehr zu tun haben wollten, dass sie in der größten Mittagshitze zum Brunnen ging, um Wasser zu holen. Es war eine Geschichte, der versucht hat, alle Gesetze zu halten. Und jetzt eine Geschichte, die Gesetze ganz oft gebrochen hat. Und interessant ist, der Pharisäer Nikodemus sucht Jesus auf. Aber in Kapitel 4 sucht Jesus die Sünderin auf. In Johannes 4,4 steht, dabei musste er durch Samarien reisen. Hey Jesus, warum musst du durch Samarien reisen? Jesus musste durch Samarien reisen, weil der Vater im Himmel eine Frau liebte, sie sah, die richtig kaputt war. Und die Liebe Gottes befahl Jesus, durch Samarien zu reisen. Und ein Jude ist niemals durch Samarien gereist. Er hat immer einen großen Bogen um dieses Land gemacht. Aber Jesus musste mitten durchgehen. Und die Samariter, das Volk, das war so ein Mischvolk. Und es gab ein Gebot bei den Juden, die sagten, hey, lass dich nicht mit den anderen Völkern ein. Nimm keine Facebook-Anfragen an, heirate sie nicht, mach nichts mit den anderen Leuten. Doch diese Juden haben die anderen Leuten angelacht, die haben geheiratet, haben andere Götter mit hineingenommen und deswegen mussten die in Samarien leben und die Juden wollten nichts mit ihnen zu tun haben, weil es war wirklich unrein. Also wenn man mit jemandem nichts zu tun haben wollte, dann mit den Samaritern, weil das waren die Verräter. Und Jesus musste mitten durch dieses Land reisen und Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und Jesus war müde und er machte Rast an einem Brunnen und die Jünger sind losgezogen in die Stadt, um was zu holen. Und jetzt kommt diese Frau in der größten Mittagshitze und Jesus bittet sie, was zu trinken. Gib mir zu trinken. Überrascht fragt die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Jesus antwortet, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Und er und seine Söhne und seine Herren? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Und Jesus geht darauf ein. Er sagt, nur eine winzige Sache musst du tun, bevor ich dir das lebendige Wasser gebe. Jesus sagt, geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus, komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwidert Jesus, du hast keinen Mann. 5 hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagt die Frau. Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und das heißt, Herr, ich sehe, du sagst die Wahrheit. Ich sehe, du weißt, was in den Menschen abgeht. Ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, der 5-mal die Ehe gebrochen hat, der 5-mal zum Standesamt ging, der 5-mal mit jemand anderem den Zahnputzbecher geteilt hat. Die Frau trieb es auf die Spitze. Und in der damaligen Zeit war Ehebruch genauso schlimm wie heute und noch viel schlimmer. Und für die Samaritaner, die eh schon in den Augen von den Juden Sünder waren, war sie noch der Abschaum, dass sie alleine zum Brunnen ging. Niemand wollte mit ihr was zu tun haben. Und die Frau war einsam. Ihr ganzes Leben war ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Und die Männer waren ihre vergifteten Brunnen. Sie wollte ihren Lebensdurst stillen bei den Männern. Sie war keine Prostituierte, aber sie lebte so. Und das Leben war aufgedeckt vor Jesus. Und auf einmal merkt die Frau, autsch, es geht um mich, um meine Probleme. Er kennt mich, ich bin vor ihm wie so ein offenes Buch. Und sie sagt als nächstes, unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Merkt ihr, sie öffnet völlig ein neues Thema. Es ging gerade um ihre Männer und jetzt redet sie über Berge. Jesus, pass auf, das ist ein religiöser Trick. Du hast sie gehabt, wo du sie haben wolltest. Wahrheit ist offenbar worden. Der sechste Mann ist am Start, mach sie kalt, du hast sie erwischt. Und jetzt will sie über Berge reden. Nicht, dass du die Männer vergisst, Jesus, nicht mehr bei der. Sie versucht auszuweichen, nicht bei der Wahrheit zu bleiben. Jesus, du musst ganz gut aufpassen, vergiss die fünf Männer nicht. Die Frau ist krank, irgendwas stimmt nicht mit ihr. Pass gut auf, was du tust.
Und wisst ihr, was Jesus tut? Du willst mit mir über Berge reden? Okay, dann rede ich über Berge.
Jesus erwiderte, glaub mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Und auf einmal redet Jesus über Anbetung. Und ich finde, das sind einer der herrlichsten Verse in der Bibel über Anbetung. Sie offenbaren uns, wie Gott angebetet werden will. In Geist und in Wahrheit. Und der Kontext, wo das über Anbetung drinsteht, ist, dass eine Frau, die schläft herum mit anderen, die lebt in Ehebruch. Und dann kommt Jesus auf Anbetung. Jesus, das ist doch schlechte Leiterschaft. Jesus, du musst doch aufpassen. Du redest hier über Anbetung. Jesus, du bist reingefallen auf die Frau. Jesus wusste die ganze Wahrheit über diese Frau. Und obwohl er die ganze Wahrheit über die Frau wusste, hielt ihn diese Tatsache nicht ab, seine ganze Gnade über diese Frau auszugießen. Aber die Frau wollte auch nicht über Anbetung reden und sie wechselt wieder das Thema. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Und mir kommt vor, dieser Satz ist so ein Totschlagargument. Ich erinnere mich noch, wo ich so ein Kind war und so ein Dini. Wir hatten so eine Frau in unserer Kirche. Sie war ganz lieb, aber sie hat immer so diesen Satz gesagt, das verstehst du noch nicht, da bist du noch zu klein dafür. Und dieser Satz hat mich wahnsinnig gemacht. Ich wollte mich als Dini reiben und diskutieren und sowas. Und dann hat sie immer gesagt, ja, das verstehst du nicht. Wenn du mal groß bist, dann verstehst du das. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und so ähnlich kommt mir dieser Satz auch vor. Weißt du, wenn der Messias kommt, dann wird alles klar. Aber jetzt können wir das eigentlich noch gar nicht alles verstehen. Eigentlich will die Frau Jesus sagen, hey Mann, hey Jesus, unser Gespräch ist jetzt beendet. Ich bin fertig mit dir. Erst wenn der Messias kommt, dann ist gut. Also ich bin fertig. Doch Jesus war noch lange nicht fertig mit ihr. Und Jesus sagt, da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Jesus offenbart sich selbst, ich bin es, ich bin die Wahrheit, ich bin der Messias, ich bin der Christus, der Messias, auf den die Juden und die Welt so lange gewartet hat. Die Art und Weise, wie Jesus mit dieser Frau umgeht, ist nicht automatisch meine Art. Aber die Art, mit Wahrheit und Gnade Menschen zu begegnen, ist sehr effektiv und es begeistert mich und das möchte ich auch lernen. Und nachdem Jesus das gesagt hat, ich bin's, ist die Frau runtergegangen ins Dorf und sagt zu den Leuten in der Stadt, hey, da oben ist am Brunnen, das ist ein Mann, der kennt die ganze Wahrheit über mich. Und obwohl er die ganze Wahrheit über mich kennt, hat er so viel Liebe und Gnade in seinen Augen. Da oben ist der Messias. Und währenddessen kommen die Jünger zurück aus der Stadt, wahrscheinlich ihre McDonald's-Tüten dabei, essen was. Und währenddessen spricht Jesus mit seinen Jüngern über das Reich Gottes. Und er redet von einer Ernte, die reif ist. In Vers 35 heißt es: Sagt ihr nicht, es dauert noch 4 Monate, dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind weiß für die Ernte. Und viele Übersetzungen schreiben statt weiß, die sind reif für die Ernte. Aber es steht tatsächlich weiß dort. Und Jesus, warum ist die Ernte weiß? Sind es hier Baumwollfelder? Was meinst du damit? Von was redest du, Jesus, dass die Ernte weiß ist? Und Jesus redet ja über das Reich Gottes und von Menschen. Und im Reich Gottes geht es darum, wenn die Ernte reif ist, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie erkennen, wer Gott ist, dass sie in Beziehung kommen. Und hier sitzt Jesus am Brunnen, redet mit seinen Jüngern in der Mittagshitze, es ist richtig heiß. Und dann kommt aus der Stadt heraus so ein Tross. Es ist richtig heiß und alle haben weiße Tücher um sich, um ihren Kopf gebunden. Und sie kommen rauf und Jesus sitzt da und schaut um die Felder und sieht, da kommen ganz viele Menschen, alle in weiß gekommen. Und wer ist vorne dran? Die Frau, die 5 Männer gehabt hat und den 6. am Start gehabt hat. Viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihnen bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe, und auf ihr Wort hin glaubten sie. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Er blieb 2 Tage dort, und auf sein Wort hin glaubten noch viele mehr Menschen an ihn. Auf einmal konnte Jesus die Frau total gebrauchen für sein Reich. Sie war sehr effektiv, sie hat ganz viel Frucht gebracht. 5-mal geschieden, kein Problem für Jesus. Er weiß die Wahrheit über die Frau, aber es hält ihn nicht zurück, gnädig zu sein mit dieser Frau. So ist Gott zu uns, wenn er uns begegnet. 100% Wahrheit und 100% Gnade. Nur Wahrheit ohne Gnade sind nur Fakten und können uns fertig machen. Nur Gnade ohne Wahrheit hilft auch nicht weiter. Dann dreht man sich immer im Kreis. Aber kommt beides zusammen, kommt Gnade und Wahrheit zusammen, kommt der Himmel auf Erden. Und Menschen kommen zum Glauben. Menschenleben verändern sich. Und es begeistert mich an Jesus, wenn er kommt mit Gnade und Wahrheit, Leben verändert sich. Es hat das Leben von Nikodemus total verändert. Einer, der nachts Jesus treffen wollte, weil er feige war, weil er sich nicht zu Jesus stellen wollte, hat bei Tageslicht Jesus begraben. Und bei uns geht es auch darum. Jesus lädt uns ein, ihn zu begegnen. Und er begegnet uns mit Gnade und Wahrheit. Damit wir keine Fans bleiben, damit wir nicht begeistert sind von dem, was er sagt, sondern dass wir ihm nachfolgen, dass wir uns verändern. Und es macht Jesus mit Gnade und Wahrheit. Also wenn wir an Gott denken, dann begegnet er uns mit seiner ganzen Gnade und mit seiner ganzen Wahrheit. Und es ist egal, was du in deinem Leben gemacht hast, Jesus weiß darum. Und Jesus kommt mit seiner Gnade. Und deswegen haben wir auch ein Kreuz herstehen, das uns daran erinnert, Jesus hat dafür gezahlt, dass wir Sünder sind, dass wir es lieben, im Dunkeln zu sein. Und wenn du heute hier bist und sagst, Jesus, diese Seite von dir, Gnade und Wahrheit, die ist mir recht fremd. So kenne ich dich eigentlich gar nicht. Ich komme oft zu dir im Dunkeln und ich habe viele Lebensbereiche, Lebensthemen in meinem Leben, die ich gerne versteckt halte oder wo ich ganz oft das Thema wechsle. Aber ich möchte gern, dass du kommst in mein Leben, mit Gnade und Wahrheit. Und wer sagt, hey, ich möchte heute Jesus ganz neu begegnen, Gnade und Wahrheit, für den möchte ich gerne beten. Ich bete noch, ja. Ihr könnt einfach die Hände aufmachen und ich bete für euch. Jesus, ich danke dir dafür, dass du persönlich gekommen bist, um Gnade und Wahrheit zu bringen. Und Herr, ich bitte dich darum, dass du unsere Augen neu öffnest und auch die heute sagen, hey, ich will Jesus ganz neu kennenlernen. So Herr, ich bitte dich darum, dass sie dir ganz neu begegnen in Gnade und Wahrheit, dass sie erleben, wie befreiend es ist, in deine Gegenwart zu kommen, dass es nichts gibt, was man dir verstecken muss. Und ich danke dir dafür, dass du kommst mit deiner ganzen Gnade. Herr, und ich bitte dich darum, wenn wir so auf dich schauen, dass das uns verändert, dass das unsere Beziehungen verändert und dass du uns hilfst, den Menschen auch zu begegnen in Gnade und Wahrheit. Komm du, Herr, verändere du unser Leben. Amen.